Herzlich willkommen zum Podcast Chancengleich. In dem Format des Vereins All Inclusive Rostock spricht Moderator Christian Schenk mit interessanten Menschen über die Themen Inklusion und Gleichstellung. Die Gäste des Podcasts leben entweder mit körperlichen Einschränkungen, leiden an psychischen Erkrankungen oder sie sind eben als Experten in diesen Bereichen tätig. Die Gespräche sollen für das Thema Inklusion sensibilisieren und zum gesellschaftlichen Miteinander inspirieren und motivieren. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Podcast Chancengleich.
Zum vierten Mal der Podcast Chancengleich aus dem wunderschönen Warnemünde in Meereslage, ungefähr 500 Meter entfernt, habe ich heute einen Gast. Als ich ihr Buch gelesen habe, war ich ja sehr nachdenklich. Ich hoffe, dass die nächsten 25 Minuten nicht nur nachdenklich sind, sondern dass wir mit Lösungsansätzen agieren. Ich heiße ganz herzlich willkommen Alina Buschmann. Sie ist diejenige, die in den nächsten Minuten über eine Thematik sprechen wird, die, glaube ich, würde fast sagen, 70% der Bevölkerung ausmachen. Aber wie ich zu den Zahlen komme, 15% der Bevölkerung haben eine Beeinträchtigung laut WHO weltweit. Wir haben aber eine Sichtbarkeit nur von 1%. Und in deinem Falle ist es auch so, wie es 97% der Betroffenen betrifft. Du bist durch einen Unfall in eine Behinderung gekommen. Du schüttelst den Kopf, das ist nicht richtig?
Nee, nicht so ganz. Also tatsächlich, ich bin neurodivergent und durch diesen Unfall haben sich meine Barrierefreiheitsanforderungen nur geändert. Ich wurde zwar als nicht behindertes Kind sozialisiert, aber, und das bedeutet, ich war damals sehr privilegiert, aber ich wurde als Kind schon zu ÄrztInnen gebracht. Ich wurde sehr früh operiert, damit mein Körper aussieht wie andere Körper. Und das sind Dinge, die ich ja mit 30 über mich lerne, so dass ich eigentlich schon immer behindert war, dass ich nicht nur ein neurodivergentes Kind war, sondern auch ein behindertes Kind, was aber noch gut genug, sagen wir mal mit Anführungsstrichen, in die Gesellschaft reingepasst hat.
Was heißt neurodivergent?
Neurodivergent heißt nicht neurotypisch. Ich bin Autistin mit ADHS und genau, es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die dich zu einer neurodivergenten Person machen können, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, Tourette, MS und so. Das ist so ein Regenschirmbegriff quasi.
Also ich selbst war einige Jahre krank gewesen und war in den Psychiatrien und habe mich seit 3 Jahren jetzt damit beschäftigt, mit dem Thema Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und Menschen, ich sag mal Fußgänger in diesem Falle, sind ja schon individuell. Kann es sein, dass Menschen mit Beeinträchtigung noch individueller sind? Oder ist das genau der Knackpunkt der Frage?
Ich bin gerade so verwirrt, weil ich nicht weiß, was FußgängerInnen sind. Sind das nicht behinderte Menschen?
Ja, also wenn wir von der WHO ausgehen und man spricht offiziell bei behinderten Menschen von 15%, muss es die ja geben. Und ja. Laut WHO dann ja 85% weniger. Die Frage, aber das ist genau der Punkt eigentlich. Was ist eigentlich gegeben? Bleibt Individualität Individualität?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist das große Problem, dass wir behinderte Menschen quasi als Gruppe zusammenfassen und dass wir auch ein Bild von Behinderung und behinderten Menschen haben. Deswegen war ich gerade auch so stutzig, weil ich dachte, naja, nicht jede behinderte Person nutzt einen Rollstuhl. Es gibt RollstuhlfahrerInnen, aber es gibt halt auch eine große Intersektionalität innerhalb von Behinderung. Das heißt, eine rollstuhlfahrende Person kann auch AutistIn sein und so weiter. Und behinderte Menschen und ihre Behinderungen sind super individuell und ich glaube, das vergessen wir leider oft, weil wir dadurch, dass Behinderung so ein Tabuthema aktuell leider immer noch ist, so eine Gruppe sehen, so eine Gruppe von Menschen, die vermeintlich alle gleich sind, aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall.
Also gefühlt ist eine Veränderung festzustellen, es wird öffentlicher, es werden mehr Gespräche geführt, hat aber diese Thematik der Tabuisierung, ist das ein deutscher geschichtlicher Hintergrund?
Ich denke auf jeden Fall, dass unsere Geschichte vor allem auch die NS-Zeit da reinspielen. Denn ich denke, dass es oft vergessen wird, dass behinderte Menschen auch den menschenfeindlichen Verbrechen der NS-Zeit der Nazis zu Opfer gefallen sind. Und generell denken wir wahrscheinlich, wir haben das alles super gut aufgearbeitet, aber tatsächlich sagen wir heute noch Sachen, die genutzt wurden, um zu rechtfertigen, dass behinderte Menschen getötet wurden zu dieser Zeit. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall ein größeres Bewusstsein brauchen und aber auch einfach die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, dass wir gerne die Augen verschließen und sagen, oh mein Gott, wir tun ja so viel, wir sind so inklusiv, wir machen das alles, aber wir brauchen tatsächlich auch die Auseinandersetzung damit, dass es gerade nicht gut läuft.
Daran siehst du dich als Aktivistin, gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen einzutreten?
Ja, genau. Also ich bin eine behinderte Aktivistin, ich bin in dem Bereich auch Beraterin, habe eine Expertise zum Thema Ableismus im gesamtgesellschaftlichen Kontext und kann die auch immer mehr einbringen in unterschiedliche Institutionen oder Unternehmen und hoffe, dass immer mehr Institutionen und Unternehmen diese Angebote auch nutzen.
Aber wenn man das so sieht, für Inklusion einzutreten in den großen Philosophien der großen Konzerne, ist das viel mehr zu lesen als in den letzten 20 oder vor 20 Jahren. Ist das ein Grund deiner Tätigkeit? Ist das, seid ihr eine große Kraft, die eigentlich sich stärker dafür einsetzt, weil ich nach wie vor glaube, dass eben 70% zum Beispiel von Inklusion, gar kein Wissen haben?
Ja, ich glaube, ne, irgendwie so diese Richtlinien oder wir sind ein inklusives Unternehmen, Inklusion wird bei uns groß geschrieben. Das sind alles Sachen, die kannst du schnell auf deine Webseite schreiben. Warum das passiert, weiß ich nicht. Also oft werden die Menschen dann vielleicht konfrontiert mit behinderten MitarbeiterInnen zum Beispiel und merken, oh, wir müssen irgendwie Barrierefreiheit gewährleisten. Oder sie haben vielleicht auch behinderte BewerberInnen und merken, oh, ich kann zum Beispiel keine rollstuhlfahrende Person beschäftigen, weil ich zum Beispiel kein rollstuhlgerechtes Klo habe oder so. Und ich glaube, so entstehen oft diese Dinge. Und wenn wir von großen Unternehmen sprechen, dann ist es natürlich so, dass Inklusion und Antidiskriminierung irgendwie zum guten Ton gehören. Aber die Frage ist halt, was machen die Leute tatsächlich? Holen sie sich wirklich Leute ins Haus, die ableismuskritisch sind und ansprechen, was gerade falsch läuft, oder holen Sie sich Menschen ins Haus, die Ihnen sagen, oh, das ist ganz toll, dass ihr lieb sein wollt zu behinderten Menschen, weil darum geht es nicht.
Ich glaube, wir wollen vorsichtiger sein mit Menschen mit Behinderung. Ich glaube, das ist so ein Grundmissverständnis.
Auf jeden Fall. Also, ich finde, dass es völlig legitim ist, Dinge nicht zu wissen und vielleicht auch diskriminierende, ableistische Dinge zu sagen. Aber was ich mir auch wünsche, ist, wenn darauf hingewiesen wird, eine Bereitschaft dazuzulernen und sich selbst zu informieren und dann nicht die eine behinderte Person, die mal zufällig vor einem steht, der quasi abzuverlangen, dass sie dich jetzt irgendwie umfassend aufklärt.
Mein Wunsch, deshalb ja, glaube ich, auch dieses Gespräch ist, man will sich begegnen, man will sich austauschen. Ist ein Ansatz im Moment in Deutschland, wo du sagst, das Begegnen verbessert sich?
Ich denke in irgendeiner Weise schon, weil sonst säße ich wahrscheinlich nicht hier. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr, egal aus welchen Gründen, erstmal verstanden wird, dass Repräsentation ein wichtiges Thema ist. Und ich habe das Gefühl, dass behinderte Menschen auch immer mehr auf den Schirm der Gesellschaft kommen. Aber ja, ich glaube, es reicht noch nicht und ich glaube, wir brauchen mehr.
Mehr Medien, die darüber berichten. Was müsste mehr sein?
Medien, die darüber berichten, ist ein total spannendes Thema, weil die Frage ist ja auch, wer berichtet in den Medien aus welcher Perspektive und was wird dabei reproduziert? Also dieses Bild von behinderten Menschen, was ich vorhin angesprochen habe, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft immer wieder repräsentieren. Sei es zum Beispiel in Nachrichten, in Berichterstattungen oder aber auch in Filmen oder Büchern. Und so ist es irgendwie passiert, dass unsere ganze Gesellschaft so ein generell gängiges Bild hat von behinderten Menschen, die das und das machen und das nicht machen. Und da brauchen wir einfach Menschen, die diese Narrative durchbrechen. Und da aber behinderte Menschen auch eine schlechtere Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, arbeiten weniger behinderte Menschen irgendwie in Redaktionen, als RegisseurInnen, als DrehbuchautorInnen und so weiter. Und das heißt, eigentlich müssen wir das Problem wirklich an allen Seiten packen. Und das wirkt erstmal total viel und sehr umfassend und vielleicht auch utopisch, aber da müssen wir hin, weil es bringt uns nichts, immer wieder die gleiche Leier die total defizitär ist über behinderte Menschen und irgendwelche Diagnosen oder irgendwelches Leid zu hören, sondern es geht auch vielmehr darum, unsere tatsächliche Lebensrealität zu zeigen und vielleicht auch unsere Individualität.
Deshalb versuchen wir von unserem Verein aus All Inclusive natürlich, dass wir ein weites Feld aufstellen, dass wir nicht monothematisch rangehen. Dennoch muss ich sagen, in diesen 3 Jahren habe ich persönlich immer das Gefühl gehabt, wenn ich mit Menschen mit Beeinträchtigungen mehr denn je zu tun habe, stelle ich das Thema Werte höher, als ich es je gedacht habe. Ich habe das nie geglaubt, dass ich so viel Wertevermittlung bekomme. Und dennoch habe ich dann in in deinen Unterlagen, in deinem Buch auch gelesen, dass du aufgrund deiner Aktivisten von der Stella Young, die sagte, ich bin nicht deine Inspiration, vielen Dank. Da habe ich mich im Widerspruch gefunden. Also zu einem habe ich gedacht, ja, ich stelle Werte fest, weil vielleicht weniger Konsum. Auf der anderen Seite sagst du, wir wollen jetzt hier aber auch nicht die Inspiration sein für anderes Handeln. Wie siehst du das?
Also, wenn ich die Inspiration bin, für Menschen weniger diskriminierend zu behinderten Menschen zu sein, bin ich darüber froh. Worauf Stella Young hinaus wollte mit dem I'm not your inspiration, thank you very much TED Talk, den ich sehr empfehlen kann. Also, ich bin nicht deine Inspiration, vielen Dank. Da geht es um Inspiration Porn, also sich behinderte Menschen zu nehmen und quasi als Wohlfühlmoment für sich selbst zu nehmen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel, es gibt so ganz viele Memes im Internet, wo so eine behinderte Person zum Beispiel mit einer anderen Person zum Abschlussball geht oder so, und dann steht da sowas drunter wie, wenn die Person eine Person abkriegt, dann schaffen wir das alle. Und dabei wird unser Leben, also das Leben mit Behinderung, zwangsweise als etwas Schlechtes stilisiert, aber halt in ein bisschen versteckter. So, also, ne, wir sagen ja, guck mal, was die Person Tolles kann, guck mal, dann könnt ihr das auch alle, weil ihr seid ja besser. Und das schwingt da mit. Und genau darum geht es. Also, wenn ich jetzt Menschen, keine Ahnung, wenn Menschen sich von dem Buch, was wir herausgegeben haben, inspiriert fühlen zu schreiben, weil sie gerne schreiben, so macht das. Das freut mich. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram, ich freue mich darüber, aber es geht halt wirklich darum, so unser Leben zu nehmen, als etwas Schlechtes zu framen, um sich selbst besser zu fühlen.
Ist es so, dass umgekehrt du als Kind, als Jugendliche, das Gefühl hattest, du musst besser sein, um
Ja.
wahrgenommen zu werden? Also mein Sohn beispielsweise ist halb Jamaikaner, der hat immer gesagt, Papa, ich bin aufgrund meiner Hautfarbe, habe ich immer gu gut sein wollen. Ich wollte immer gefallen. Das war für mich so irritierend als jemand, der weiß es.
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht behindert sozialisiert wurde und dementsprechend auch gar nicht wusste, so, okay, ich bin offiziell anders, in Anführungsstrichen, aber ich habe mich anders gefühlt. Und das ist für mich total spannend, heute zu rekapitulieren, weil natürlich, wenn ich so bei Ärztinnen war, wurde ja schon gesagt, so, okay, wir machen jetzt eine OP und dann bist du wie alle anderen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich mehr anstrengen muss die ganze Zeit.
Ich bin schon wieder am Ende, weil die Zeit so rast. Wir wollten unseren Podcast ja knapp halten. Ich habe von dir einen Satz gefunden, der ist für mich, also den verbinde ich jetzt mit dir. Und mal sehen, was wir in 20 Jahren sagen oder in 30 Jahren. Du hast gesagt in deinem Buch, es ist nämlich sehr schwer, sich gegen etwas zu wehren, wofür du keinen Namen hast. Also ich wiederhole das nochmal. Es ist nämlich sehr schwer, sich gegen etwas zu wehren, wofür du keinen Namen hast. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, das freut mich.
Wie ist das, wie ist das, wie ist dieser Satz zu dir gekommen?
Habe lange überlegt, also wir haben eine Anthologie herausgegeben, die heißt Angry Cripples, Stimmen behinderter Menschen gegen Ableismus. Und ich habe selbst auch einen Text beigesteuert und ich wollte so ein bisschen etwas Grundlegendes abdecken und so über Identifikation schreiben, weil die mir total wichtig war und weil ich finde, wir brauchen Vorbilder. Und gleichzeitig wollte ich aber auch darüber sprechen, dass es aktuell Zufall ist, ob behinderte Personen sich empowern können, ob sie eine Community finden oder ob sie alleine zu Hause sitzen und denken, sie sind das Problem. Und in meiner Auseinandersetzung mit genau diesen Themen bin ich dazu gekommen, dass ich selbst, als ich noch keinen Namen hatte für diese ganzen Dinge, die mir passiert sind, zum Beispiel im Gesundheitswesen, auch nicht das Gefühl hatte, irgendwas tun zu können. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste besser sein, ich müsste mich mehr anstrengen, weil alle mir irgendwie die Schuld an meinen nicht mehr vorhandenen Fähigkeiten gegeben haben, was ja an sich total absurd ist. Aber wenn die ganze Zeit irgendwie Leute auf dich einreden, dass du dich mehr anstrengen müsstest und dann wärst du besser, ist es total schwierig. Und jetzt, wo ich Ableismus, also die strukturelle Diskriminierung von Behinderten und chronisch kranken Menschen als Begriff und als System kennengelernt habe und dazu aber auch Begriffe gelernt habe, wie zum Beispiel Medical Gaslighting, also dass einem im Medizinsystem etwas abgesprochen wird. So, also du sagst, ich habe das und das und die Ärztinnen sagen zum Beispiel, nö, hast du nicht. So, all diese Dinge helfen mir, mein Leben besser, in meinem Leben besser klarzukommen mit der Diskriminierung, die ich tagtäglich erfahre als behinderte Person. Und deswegen war es mir so wichtig, das auch nochmal zu verbalisieren, dass wir als behinderte Menschen auch nur in unserer Gesellschaft stattfinden können, wenn wir ganz klar darüber sprechen können, was uns täglich passiert.
Leider dürfen wir den Podcast nicht verlängern, aber ich verspreche dir, dass ich bestimmt im nächsten Jahr dich wieder einlade, weil da ist ja noch mal ganz viel, worüber wir sprechen können. Für mich wäre eine abschließende Frage noch, weil ich das in deiner Vita gelesen hast. Du bist Schauspielerin. Sieht man dich, hört man dich irgendwo an einer Stelle, wo wir dich vielleicht dann auch mal in Persona sehen?
Aktuell tatsächlich bin ich in der Probenphase für das Staatstheater Braunschweig. Und da bin ich, ich weiß nicht genau, ab nächsten Monat auf jeden Fall, am 23. März ist Premiere, zu sehen. Ja.
Ja, dann werden wir das mal. Wir werden am 15. März dieses ausstrahlen und dann freuen wir uns auf dich, auf deine Kraft, auf deine Community, die wir, glaube ich, von unserer Seite her versuchen werden zu stärken. Und wir werden, glaube ich, immer wieder feststellen, dass man abends klüger ins Bett geht. Alles Gute
Vielen
für dich,
Dank.
Alina.
Dankeschön.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast Chancengleich bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Der Podcast Chancengleich ist eine Produktion von All Inclusive Rostock. Moderation: Christian Schenk. Redaktion: Emma Sauer und Christian Schenk. Aufnahme und Postproduktion: Oliver Kramer von der Agentur Wellenrauschen. Mehr Informationen zu den Themen Inklusion und Gleichstellung finden Sie auf unserer Website unter www.all-inklusiv-rostock.de.